Einen wunderschönen guten Morgen jetzt nochmal an alle von hier vorne. Es ist schön, heute hier zu sein und Gottes Wort predigen zu dürfen. Und ich will dich bitten, deine Bibel aufzuschlagen für die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder schon länger nicht mehr hier waren. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel. Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir normalerweise durch Bücher durchpredigen, um einfach den ganzen Ratschluss Gottes und alle Gedanken Gottes auch irgendwo für uns anzunehmen und nicht nur unsere Lieblingstexte. Und das fordert uns manchmal heraus, aber es ist gut für uns. Und wir sind in den letzten Jahren tatsächlich durch das gesamte Lukas-Evangelium gegangen und sind jetzt im Landeflug fast jetzt hin zu Ostern und haben es dann tatsächlich geschafft, das Größte der Evangelien durchzupredigen und durchzuhören. Wir sind heute in Lukas 22 und wir werden uns die Verse 54 bis 71 gemeinsam anschauen. Wieder drei Szenen, die uns herausfordern werden, die uns beschäftigen werden, die uns viel über unseren Herrn Jesus sagen, aber auch über unser Herz. Also schlag gerne deine Bibel auf, Lukas 22, die Verse 54 bis 71. Sie ergriffen ihn aber, also Jesus, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Und als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, hohe Priester sowie Schriftgelehrte und führten ihn hin in ihren hohen Rat. Und sagten, wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sagte, so würdet ihr mir nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben, auch an diesem Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr in einem Klima uns befinden, in dem der christliche Glaube mit seinen Überzeugungen polarisiert. Ein Text wie dieser heute macht mir Mut und lässt mich auch wieder etwas ruhiger werden, weil scheinbar war das schon immer so. Der christliche Glaube polarisiert. Und gerade wegen der zunehmenden Säkularisierung des Westens kann und wird es immer herausfordernder werden, zu unseren christlichen Überzeugungen zu stehen. Ja, einige der zentralen christlichen Wahrheiten und Bekenntnisse, die wir festhalten, stehen im Widerstreit mit dem, was um uns herum gefordert, proklamiert und manchmal sogar gefeiert wird. Und was dadurch wächst, ist nicht gleich Verfolgung. Was aber wächst, ist sozialer Druck. Einiges von dem, was wir glauben und zu dem wir stehen, wird belächelt, argwöhnisch gemustert und sogar kritisiert. Und dieser soziale Druck kann dazu führen, dass wir als Christen anfangen, uns zu distanzieren. Uns zu distanzieren und zwar von unseren christlichen Überzeugungen. Nee, so wie die Bibel das sagt, glaube ich das auch nicht. Nee, so ein krasser Christ bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, die Gefahr, wegen unserer Überzeugungen belächelt, schief angeschaut oder kritisiert oder in die Ecke gestellt zu werden, kann dazu führen, dass Christen anfangen, sich von dem, was die Bibel lehrt und sagt, zu distanzieren. Wir treffen heute auf drei Szenen, in denen wir sehen, wie drei Personen oder drei Personengruppen mit Jesus, mit seiner Person, mit seiner Wahrheit umgehen. Wir sehen Petrus, der Jesus unter aufkommendem Druck verleugnet. Wir sehen die Soldaten, die Jesus verspotten und auslachen. Und wir sehen die Elite Jerusalems, die Jesus für gefährlich hält und aus der Welt schaffen will. Und die Frage, mit der Lukas dich heute und mich beschäftigen will, ist folgende. Was wirst du mit Jesus machen? Was wirst du mit Jesus machen? Wirst du ihn verleugnen? Wirst du ihn verspotten? Und wirst du versuchen, ihn aus der Welt zu schaffen, aus deinem Leben? Das ist die Frage, mit der Lukas uns heute hier konfrontiert. Ja, wir folgen Jesus in seiner Passion. Wir befinden uns nicht mehr im Garten Gethsemane, sondern sind im Jerusalem, im Haus des Hohenpriesters. Und wir merken, wie die Bösartigkeit, wie das Dunkel immer mehr zunimmt. Und wir sehen hier Jesus als verleugneten Freund, als verspotteten Propheten und als angeklagten Gottessohn. Und alle drei Szenen zeigen uns etwas über unseren Jesus. Über unseren König. Sie zeigen uns etwas über sein Herz, aber sie zeigen uns auch etwas über unsere Herzen. Und das ist vielleicht sogar noch herausfordernder. Und so wollen wir uns das mal gemeinsam jetzt anschauen. Und es beginnt mit einem verleugneten Herrn und das sind die Verse 54 bis 62. Als ich in der 7. Klasse war, ich erinnere mich noch sehr genau an diese Situation und ich habe sie vielleicht auch schon an der einen oder Stelle mal erwähnt hier, fragte mich im Religionsunterricht mein Sitznachbar aus dem Nichts heraus, Rudi, glaubst du an Gott? Und ich war so erschrocken von der Frage und stammelte irgendwas und sagte dann, nein. Es gab in diesem Moment keine Gefahr für mich, ausgelacht zu werden. Ich würde nicht verfolgt, nicht diskriminiert, nicht ausgegrenzt werden, wenn ich die Frage meines Schulfreundes mit Ja beantwortet hätte. Und trotzdem leugnete ich in diesem Moment, an Gott zu glauben. Und obwohl das so lange her ist, so lange her, und obwohl ich weiß, dass Jesus mir das vergeben hat, ist das, was damals in der 7. Klasse mit mir passiert, einer der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens. Und der Moment, dieses Gefühl, ist noch heute da. So sehr tat es weh. Obwohl ich weiß, dass Jesus mir ganz sicher vergeben hat. Dieses Gefühl ist immer noch da. Hattest du auch mal so einen Moment? Ich kann deshalb zumindest ein bisschen was nachempfinden von dem, was Petrus hier durchgemacht haben muss emotional. Als er seinen Freund, seinen Herrn verleugnet hat. Es muss ein Moment gewesen sein, in dem Petrus gleichzeitig Versagen, Enttäuschung, Scham und vielleicht sogar Selbsthass gefühlt haben muss. Wie konnte ich nur? Ja, lasst uns mal in die erste Szene unseres Textes einsteigen. Jesus wird, so erfahren wir, in das Haus des Hohepriesters gebracht. In Vers 54 lesen wir das. Und anders als die anderen Jünger ist einer, der sich nicht aus dem Staub gemacht hat. Und das ist Petrus. Herr Petrus möchte sein Versprechen halten. Er geht mit Jesus. Alle anderen sind weggelaufen. Er geht mit, mitten ins Hauptquartier des Feindes. Petrus war echt mutig. Petrus war extrem mutig, das muss man anerkennen. Er scheint wirklich bereit zu sein, sein Versprechen in die Tat umzusetzen. Jesus, ich habe dir gesagt, ich folge dir bis in den Tod. Hier bin ich. Was passiert als nächstes? Irgendwo im Hof wird ein Feuer angezündet und Petrus setzt sich dazu. Wahrscheinlich konnte er von dort Jesus beobachten. Und jetzt geht's los. Eine junge Sklavin scheint Petrus als einen der Jünger dieses Rabbis identifiziert zu haben, der gerade gefangen genommen wurde. Und sie mustert Petrus und kommt dann zu dem Schluss in Vers 56 und sie spricht es laut aus, auch dieser war mit ihm. Ja, nicht vergessen, das ist hier kein Hohepriester, der hier redet. Es ist auch kein Soldat mit einem gezückten Schwert. Es ist eine junge Sklavin, deren Wort kein Gewicht hatte. Kein Gewicht. Und wie reagiert Petrus? Frau, ich kenne ihn nicht. Okay, das ging schnell. Wir wissen nicht, was in Petrus vorging. Oder wovor er in diesem Moment Angst hatte, aber von ich werde mein Leben für dich lassen zu ich kenne ihn nicht, ist schon ein krasser Abstand, oder? Die Worte, ich kenne ihn nicht, sind gerade im jüdischen Kontext ganz, ganz bedeutend. Das ist eine Formel, die Menschen aussprachen über Menschen, die aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Ich kenne ihn nicht mehr. Er ist für mich gestorben. Ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Ja, wir merken also, die Dunkelheit beginnt, sich um Petrus' Herz zu winden. Sie beginnt sich um Petrus Herz zu winden und es wird noch dunkler, denn eine zweite Person, diesmal ein Mann, erkennt ihn. In Vers 58 und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Und Petrus, Mensch, ich bin es nicht. Verleugnung Nummer zwei. Diesmal leugnet Petrus nicht, Jesus zu kennen, sondern dass er zu Jesus gehört. Ja, die Fessel um Petrus Herz wird fester. Zwischen Verleugnung 1 und 2 ist nicht viel Zeit vergangen, ja, so kurz danach. Aber es geht weiter. Vers 59. Jetzt vergeht etwa eine Stunde. Eine Stunde, bis die nächste Prüfung kommt. Und man könnte meinen, dass Petrus doch gemerkt haben muss, was da gerade passiert mit ihm, mit seinem Herzen. Er hat jetzt Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, immer wieder rüber zu Jesus zu schauen und zu gucken, okay, was habe ich da gerade gemacht? Was habe ich da gerade gesagt? Und trotzdem, auch eine Stunde später, schaut mal, was passiert. Und nach dem Verlauf, Vers 59, nach dem Verlauf von etwa einer Stunde, behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihnen, denn er ist auch ein Galiläer. Ja, wahrscheinlich hat dieser Mann Petrus an seinem Akzent erkannt. Und was macht Petrus? Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Verleugnung Nummer drei. Und Petrus wird an dieser Stelle noch leidenschaftlicher. Er verleugnet nochmal seine eigene Identität als einer von Jesu Jüngern. Markus berichtet in seinem Evangelium sogar, dass Petrus sich an dieser Stelle selbst verflucht und schwört, Jesus nicht zu kennen. Ja, wir erfahren nicht, was Petrus dazu bewogen hat, Jesus zu verleugnen. Vielleicht war es die Angst, auch gefangen genommen zu werden, wobei das zu dem Zeitpunkt wohl kaum passieren würde. Vielleicht war ihm seine eigene Sicherheit einfach wichtiger. Vielleicht war es auch einfach der soziale Druck, der in diesem Moment aufkam. Was es auch war, Petrus verleugnete Jesus dreimal, fast ohne zu zögern. Und dann passierte es, Vers 60. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nimmst du die Dramatik wahr, die hier passiert? Hier ist dieser Vorzeigejünger, dieser leidenschaftliche Kerl, der gesagt hat, Jesus, wenn alle gehen, ich werde mein Leben für dich lassen. Er wird dreimal angesprochen auf seine Identität und auf seine Zugehörigkeit zu Jesus und dreimal leugnet er genau das. Und wir müssen mal überlegen, Petrus konnte wahrscheinlich die ganze Zeit Jesus sehen, denn Jesus dreht sich ja um und schaut ihn an. Und trotzdem verleugnet er ihn in kürzester Zeit gleich dreimal. Es traf genau das ein, was Jesus vorhergesagt hatte. Wenn uns diese Szene etwas über unser Herz sagt, dann das, unser Herz ist ganz schön trügerisch. Alter Schwede, wie trügerisch ist unser Herz? Was muss das für ein Schlag für Petrus gewesen sein? Was für ein Schock, sich eingestehen zu müssen, dass man gerade so unfassbar versagt hat. Er, der Fels, war gerade unter dem Druck von harmlosen Fragen zusammengekippt, zusammengebrochen. All seine großen Versprechen zerplatzten wie Seifenblasen. Jesus blickt Petrus an und dieser eine Blick reicht Petrus, um zu merken, was da gerade passiert ist und er bricht zusammen. Ja, in Vers 62 lesen wir, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Hier haben wir einen Mann, der dachte, er würde treu zu Jesus stehen, komme was wolle. Wir sehen einen Mann, der dachte, er sei stark genug. Und er muss sich genau das Gegenteil eingestehen. Was muss in den nächsten Stunden und Tagen in ihm vorgegangen sein? Und ich weiß nicht, ob du dich mit dem identifizieren kannst, was hier mit Petrus passiert. Ja, wie oft haben wir Jesus versprochen, ich werde dir folgen. Ich werde dir treu sein. Ich werde zu dir stehen. Ich werde dich bekennen. Ich werde es das nächste Mal besser machen. Ich werde meinem Ehepartner gegenüber nicht laut und auch aggressiv auftreten, Jesus. Ich werde nicht mehr trinken. Ich werde mir die Bilder an meinem Computer nicht mehr ansehen. Nur um wieder zu fallen. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Petrus-Momente. Jeder von uns. Momente, in denen wir mit unseren Gedanken, Gefühlen, Worten, Taten und Entscheidungen geleugnet haben, Jesus zu kennen und zu Jesus zu gehören. So oft sind wir Petrus. Wir sind Petrus. Und es gibt so vieles, was das Beispiel von Petrus hier uns zeigen will. Und ich will mal zwei Dinge vorausschicken. Der Test für unser Herz, für unsere Liebe zu Jesus, besteht nicht in den Versprechen, die wir Gott geben, wenn wir gerade stille Zeit haben. Oder unser geistliches Hoch. Der wahre Test findet dort statt, wo wir herausgefordert werden, wo wir versucht werden, wo unsere Liebe zu Jesus wirklich auf die Probe gestellt wird. Das ist der Test für unser Herz. Dieser Moment, wo ich mich entscheiden muss, werde ich laut, werde ich aggressiv? Dieser Moment, wenn ich entscheide, werde ich jetzt klicken, weil ich weiß, was dort gleich auf meinem Bildschirm erscheint. Dieser Moment, wenn ich mich ganz bewusst dagegen entscheiden muss, den Hass gegen einen Bruder, gegen eine Schwester in mir aufkommen zu lassen. Das sind die Momente, wo der Test für unser Herz läuft. Und etwas anderes sehen wir hier. Der heiligste und stärkste Christ ist und bleibt ein schwacher Christ. Eine schwache Kreatur. Auch in seinen besten Zeiten. Wir tragen ununterbrochen Schwäche an uns herum und in uns herum. Egal wie stark und fromm wir nach außen hin auch wirken, wir bleiben immer abhängig von Gottes Gnade. Und holen wir uns diese Gnade nicht regelmäßig im Gebet, ist unser Herz zu jeder noch so furchtbaren Sünde fähig. Das musste Petrus bitterlich lernen. Und wenn wir mal auf Petrus schauen, dann gibt es etwas, was wir von diesem Mann unbedingt lernen müssen. Und das sind seine Tränen. Das ist das Erste, seine Tränen. Petrus weinte bitterlich. Sein Herz war tief betroffen. Er war geschockt über das, was da gerade passiert ist. Sein eigenes Versagen schockierte ihn. Er schockt uns unsere eigene Sünde noch. Boah, ich glaube, wir haben manchmal wirklich ein Problem damit als Christen. Es gibt so Dinge, die gehören einfach mittlerweile zu unserem Alltag. Laute Worte, die Lüge hier und da, Sünden, an die wir uns gewöhnt haben. Die gehören einfach zu unserer Persönlichkeit dazu. Und wir können die sogar entschuldigen. Ich bin halt so. Schockiert dich deine Sünde noch? Sind wir noch schockiert darüber, wenn uns verletzende Worte einfach so über die Lippen gehen? Wenn der Hass gegenüber unserem Nächsten in uns aufsteigt? Wenn wir, ohne mit der Wimper zu zucken, lügen oder Dinge tun, sagen oder uns anschauen, die Gott hasst? Petrus Tränen waren richtig bitter, aber es waren gute Tränen. Es waren gute Tränen. Tränen, die wir notwendig haben. Es waren Tränen echter Reue, echter Buße. Wir haben es so nötig, dass wir manchmal geschockt werden von unserer eigenen Sündhaftigkeit und uns fragen, boah, wozu bin ich eigentlich noch fähig nach so vielen Jahren Nachfolge? Und auch wenn das hier alles eine ziemlich traurige Szene ist, für mich ist diese Szene eine der ermutigendsten und schönsten Momente des Neuen Testaments. Denn diese Szene macht mir klar, dass Jesus meine Schwächen kennt und mich trotzdem voller Liebe anschaut. Er kennt mein Versagen, meine Schwachstellen und es überrascht ihn nicht. Ja, Jesus hat sich in diesem Moment nicht überrascht umgedreht und Petrus, hoch, was stellst du denn da an? Alle, aber du doch nicht, Petrus. Das ist nicht, was in Jesus vorgegangen ist. Jesus wusste, was passieren wird. Es überrascht ihn nicht und er ist bereit, mir zu vergeben und mich wieder aufzurichten. Und ich darf wissen, dass wenn ich versage, wenn ich falle, er mich genauso voller Liebe und Güte ansieht. Habt ihr das gemerkt? In dem Moment, in dem sich Petrus von Jesus abwendet und ihn verleugnet, was macht Jesus? Er wendet sich Petrus zu und schaut ihn an. Ja, umgeben von Menschen, die ihn anschreien, ihn töten wollen, findet Jesus immer noch die Zeit, an seinen Freund zu denken, der gerade furchtbar fällt. Es ist, als würde Jesus Petrus mit seinem Blick sagen: Petrus, ich wusste, dass das passieren wird. Ich wusste es. Ich habe es dir ja auch gesagt. Aber Petrus, vergiss nicht, was ich dir noch gesagt habe. Ich habe dir nicht nur gesagt, dass du versagen wirst. Ich habe dir versprochen, dass ich für dein Herz beten werde. Ich habe dir versprochen, dass ich dich in meiner Liebe annehmen und gebrauchen werde. Das habe ich dir versprochen. Vergiss das nicht, Petrus. Komm zu mir zurück. Glaub mir, Jesu Blick war nicht vorwurfsvoll. Sein Blick sagte nicht: Wie kannst du nur, Petrus? Sein Blick war voller heiliger, perfekter Liebe, die Petrus zu sich ruft. Ja, so oft sind wir versucht zu denken, Gott könne uns nicht lieben, bis wir es wieder verdient haben, geliebt zu werden. Geschwister, Jesus liebte Petrus in diesem Moment seines größten Versagens. In diesem Moment liebte er ihn. Er liebte ihn so sehr, dass er ein paar Stunden nach diesem Moment auch für diesen Petrus ausrief: Es ist vollbracht. Jesus starb für dieses Versagen. Und wir dürfen wissen, Jesus schaut dich und mich voller Liebe an, auch in unseren dunklen Momenten, gerade in unseren dunklen Momenten. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber ich bin aufgewachsen mit einem Lied. Das heißt: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut auf dich herab, pass auf, kleines Auge, was dich sieht. Es kann sein, dass dieses Lied einen richtigen Gedanken vermittelt. Aber dieser Gedanke ist tausendmal wichtiger. Dass Christus mich in meinem Versagen liebevoll anschaut und nicht zornig. Liebevoll. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Es ist so schade, dass so viele kleine Kinder mit einem Gottesbild aufwachsen, wo sie Angst haben vor diesem Gott. Mit der Zeit. Weil sie denken, dieser Gott guckt zornig auf mich. Wenn du in Christus bist, wenn du an Jesus glaubst, dann guckt Gott immer liebevoll auf dich. Er guckt immer voller Liebe auf dich. Er schaut uns an in seiner Liebe und er ruft uns zu sich zurück. Und das ist so eine gute Nachricht für diejenigen von uns, die wie Petrus immer wieder darin versagen, Jesus zu folgen. Jesus zu bekennen und zu lieben, wie wir es sollten. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass er uns voller Liebe anschaut und uns an sein Wort der Vergebung erinnert und sich danach sehnt, dass wir zurück in seine Arme laufen. Wir sollen zu ihm hinlaufen und nicht von ihm weg. Denn er wird ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen. Es ist diese Liebe von Jesus, die auch an die sich Petrus klammern durfte. Und weil er das tat, konnte er Vergebung erfahren. Und nicht nur das, Petrus erfuhr eine echte Wiederherstellung. Ich meine, wie ermutigend ist das, dass derselbe Typ, dass derselbe Kerl, der so ängstlich an dieser Stelle ist, so zurückweicht, Jesus verleugnet, ein paar Wochen später in Jerusalem vor Tausenden von Menschen steht und Jesus mutig verkündet. Und der dann selbst bei Androhung von Gewalt und Gefängnis sagt, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Was ist das für eine Verwandlung? Es ist derselbe Mann. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht ermutigend, wenn wir mit unserem Versagen zu Jesus kommen, kann er und will er uns gebrauchen. Petrus war wirklich zu Jesus zurückgekehrt. Seine Tränen waren echt. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt heute noch mitgeben möchte. Das ist der große Unterschied zwischen Judas und Petrus. Judas verzweifelte auch, aber er suchte keine Vergebung bei Jesus. Judas verzweifelte über die Folge seiner Sünde. Petrus weinte über seine Sünde, weil er Jesus wirklich lieb hatte und er griff letztendlich nach seiner Hand. Ich fand es so toll, was Paulus in 2. Korinther 7, Vers 10 sagt. Er sagt da: Es gibt Betrübnis von Gott, die bewirkt Buße zum Leben. Und es gibt Betrübnis von der Welt und die bewirkt den Tod. Hast du gerade eine dunkle Wolke, eine dunkle Woche voller Versagen hinter dir? Ja, schleppst du schon lange eine versteckte Last, eine Sünde mit dir rum, für die du dich vielleicht sogar richtig schämst? Und du willst nicht zu Jesus kommen, weil du dich so schämst dafür. Ich will dich einfach bitten, von diesem Text her, dreh dich nicht weg von Jesus, denn Jesus dreht sich nicht weg von dir. Schau hin, schau zu ihm. Erinnere dich daran, dass dieser Jesus dich ansieht im Evangelium und seine Hand dir entgegenstreckt, sich nicht abwendet. Er will dir Hoffnung schenken und genau dafür hat er sein Leben gelassen am Kreuz. Sein Blut ist eine ewige, niemals endende Quelle der Vergebung, aus der wir unser Leben lang schöpfen dürfen. Wisst ihr, Christ zu sein ist so befreiend. Es ist so befreiend. Ich darf wissen, meine Sünde ist groß, seine Gnade ist größer. Amen. Das sehen wir als erstes. Den Herrn, der verleugnet wird. Gehen wir einen Schritt weiter und wir sehen einen verspotteten Propheten. Der britische Comedian Ricky Gervais sagte einmal in einem Interview, er ist Atheist und er sagte Folgendes: Ich habe früher mal an Gott geglaubt, an den Christlichen. Aber zum Glück hatte ich irgendwann auch Interesse an Wissenschaft und Vernunft und Logik. Und spätestens, als ich 8 Jahre alt war, war ich Atheist. Und es ist klar, was Gervais damit zum Ausdruck bringen will. An den christlichen Gott zu glauben, ist unvernünftig, unlogisch und letztendlich dumm, lächerlich und nichts für Erwachsene, die ihr Gehirn richtig benutzen. Das will er damit sagen. Und das ist alles, was auch viele unserer Mitmenschen für den Glauben an einen Gott und auch für den christlichen Glauben übrig haben: Spott. Und das braucht uns nicht verwundern oder erschrecken, denn Jesus hat genau das Gleiche erlebt. Ja, schaut mal in diese zweite Szene rein, Vers 63 bis 65, was da passiert. Was wir hier sehen, ist den absolut sündlosen, liebevollen Jesus in den Händen von grausamen Soldaten. Ja, Lukas berichtet uns hier in Vers 63, und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten ihn und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen: Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd über ihn. Man sieht sofort, was diese Männer von Jesus halten, oder? Sie halten ihn für einen Schwindler, für einen Möchtegern-Propheten. Weissage, ja, verrat uns, wer dich geschlagen hat. Verspotteter Prophet. Und Lukas hat diese Szene direkt neben die Verleugnung durch Petrus gepackt, um uns deutlich zu machen, er ist ein Prophet. Er ist der Prophet. Er hat nämlich gerade genau das vorhergesagt, was passiert ist. Er ist der Prophet, von dem Moses schon gesprochen hat. Und nicht nur das, er ist der allwissende Gott. Er weiß ganz genau, wer ihn gerade geschlagen hat, wer ihn bespuckt hat. Er kennt ihre Namen und nicht nur das, er kennt ihre gesamte Vergangenheit und Zukunft. Nicht eine einzige ihrer Taten ist ihm unbekannt. Und eines Tages wird das Lachen und das Spotten der Feinde Gottes für immer verstummen, wenn sie vor dem verherrlichten König stehen werden. Aber in diesem Moment, hier in dieser Szene, sehen wir einen König, der sich total erniedrigt. Er lässt sich hin und her schubsen. Und ich möchte, dass du nicht so schnell über solche Szenen rüberliest. Das hier, was hier passiert, ist furchtbar. Hier ist ein absolut unschuldiger Mann. Und er lässt sich hin und her schubsen, er lässt sich schlagen, er lässt sich beleidigen, beschimpfen. Er lässt es zu, dass diese Soldaten ihre Spielchen mit ihm durchziehen. Es trifft das ein, was der Prophet Jesaja vorhergesagt hat. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Es ist so unfassbar, was in diesem Moment hier eigentlich passiert. Überleg mal, diese Männer, sie könnten nicht reden, sich nicht bewegen, sie könnten nicht mal atmen, wenn er es nicht erlauben würde. Aber er erlaubt es. Er erlaubt es. Der König der Herrlichkeit war bereit, verlästert zu werden, Erniedrigung auf sich zu nehmen, um dich und mich zu retten. So groß war seine Liebe zu uns. Er steht dort in diesem Kreis, umringt von seinen Feinden, für dich und mich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir noch einen Schritt zurücktreten und nicht in die Gefahr geraten, uns über diese Soldaten zu stellen, uns für besser und gerechter zu halten. Denn so eigenartig das auch klingt, wir stehen neben diesen Männern. Wir stehen neben diesen Männern. Ich weiß nicht, ob du die Bilderfolge von dem niederländischen Künstler Rembrandt kennst, der hat ja die verschiedenen Szenen der Passion gemalt. Und es gibt dieses Bild, die Kreuzaufrichtung. Da sieht man nicht nur Soldaten, die das Kreuz aufstellen, sondern auch Rembrandt selbst. Er hat sich das selbst mit reingemalt. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, obwohl ich nicht da war, war ich da. Ich trage eine Mitschuld. Und das ist, was wir vorhin in unserem Lied auch gesungen haben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz. Ich kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünde hing er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Wir stehen neben diesen Männern. Denn mit unserer Sünde haben wir nichts anderes getan als sie. Jede einzelne Sünde ist eine Lästerung Gottes. Jede Sünde, die wir getan haben oder tun, ist ein Verachten seiner Heiligkeit. Jede Sünde ist wie ein Schlag ins Gesicht des Schöpfers. Er ertrug diese Erniedrigung wegen deiner und meiner Sünde. Er hing am Kreuz wegen meiner Schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber das sollte uns zurückschrecken lassen, oder? Wenn wir das nächste Mal in der Gefahr stehen, uns für die Sünde zu entscheiden. Jedes Mal, wenn ich mich als Christ entscheide, mich über Gott zu stellen, um etwas zu tun, was er Sünde nennt, erhebe ich mich über ihn, spucke ihm ins Gesicht, trete ich sein Blut, das er zur Vergebung meiner Sünden vergossen hat, mit Füßen. Jedes Mal, wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, was gegen Gottes Willen geht, stelle ich mich zu diesen Spöttern. Und deshalb ist Sünde so furchtbar. Das macht sie zu so einem hässlichen Akt. Und deshalb lasst uns dort, wo wir uns immer wieder zu diesen Spöttern gestellt haben, umkehren zu Jesus. Irgendwann war die Nacht zu Ende, der Morgen brach an und Jesus wird zum Verhör reingeholt. Der Sohn Gottes wird angeklagt. Das sind die Verse 66 bis 71. Einer der Hauptfragen, die sich wie ein roter Faden durch alle Evangelien zieht, ist: Wer ist dieser Jesus? Es ist die Frage nach seiner Identität. Und diese Frage kommt jetzt wieder auf. Und es ist im Endeffekt die Frage, die jeder Mensch irgendwann für sich beantworten muss. Ja, ich weiß nicht, ob du heute hier zum ersten Mal bist und gar kein Christ bist. Du stellst dir viele Fragen in deinem Leben. Und auch Christen stellen sich viele Fragen in ihrem Leben. Das hier ist die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst. Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann, der hier steht? Deine Antwort auf diese Frage wird deine Ewigkeit entscheiden. Ja, nehmen wir die Berichte aus allen Evangelien zusammen, hatte Jesus schon in der Nacht vor Gericht gestanden. Es hatte zwei Anhörungen gegeben, vor Hannas und vor Kaiphas. Und vielleicht mal eine ganz kurze Nebenbemerkung. Diesen Männern hier ging es nicht um Gerechtigkeit. Diejenigen, die sich hier als Richter aufspielen, sind auch diejenigen, die völlig gesetzlos in diesem Moment handeln. Völlig gesetzlos. Sie missachten sogar ihre eigenen Vorschriften, die der Talmud zusammengefasst hatte. Ein paar Beispiele. Angeklagten musste vor dem Prozess Schutz und körperliche Unversehrtheit garantiert werden. Der Talmud, also die Zusammenfassung dieser Rechtsvorschriften, verbat jegliche gerichtliche Anhörung in der Nacht. Es hatte schon zwei gegeben. Urteil und Ausführung des Urteils durften nicht am selben Tag erfolgen. Auch das missachteten sie. Und zuletzt, Gerichtsprozesse sollten nicht an einem Festtag durchgeführt werden. Es wurde alles missachtet. Alles wurde missachtet, weil man nur ein Ziel hatte, nicht Gerechtigkeit, sondern den Tod dieses Mannes. Ja, die ganze Passionsgeschichte ist eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite die Ungerechtigkeit der Menschen, auf der anderen Seite der eine vollkommen gerechte Jesus. Und es ist spannend, was wir jetzt in unserer letzten Szene hier sehen. Jesus steht vor ihnen und sie befragen ihn durchgehend zu seiner Identität. Und schaut mal, wie sie beginnen, Vers 67. Wenn du der Christus bist, so sage es uns. Als hätte Jesus das noch nie getan. Jesus weiß natürlich, dass sie nicht wirklich auf Wahrheitssuche sind und sagt deswegen zu ihnen: Wenn ich euch sagen würde, würdet ihr mir nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, würdet ihr mir nicht antworten. Ja, und auch wenn Jesus ihnen keine direkte Antwort gibt, seine Aussage ist schon klar. Er hat immer wieder klargemacht, wer er ist, durch seine Worte und seine Taten. Er ist der Messias. Aber Jesus bleibt nicht dabei, sondern er sagt jetzt noch etwas in Vers 69 zu ihnen. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Ja, dieser Titel, der Sohn des Menschen, der kam schon ein paar Mal vor im Lukas-Evangelium. Es ist dieser Titel aus dem Daniel-Buch, mit dem der König beschrieben wird, der von Gott kommt, der selber göttliche Eigenschaften hat. Und Jesus verbindet diesen Titel jetzt mit Psalm 110, den hatten wir auch vor kurzem, vielleicht erinnert ihr euch dran. Und was er damit sagen will, ist klar. Ja, ich bin der Messias. Und Gott, mein Vater, wird mir alle Macht im Himmel und auf Erden geben. Ich werde zu seiner Rechten sitzen und alle Autorität wird in meinen Händen sein. Jetzt sitze ich in eurem Gerichtssaal, Leute. Eines Tages werdet ihr in meinem Gerichtssaal sitzen. Und ich werde das letztendliche Urteil über eurem Leben aussprechen. Und die Pharisäer reagieren sofort mit der Rückfrage. Du bist also der Sohn Gottes? Ja, denn derjenige, der zu Rechten Gottes sitzen darf, steht mit Gott auf einer Stufe. Und jetzt hält Jesus nichts mehr zurück. Ihr sagt es, ich bin es. Ja, merkt ihr die Steigerung, die Jesus hier vollzieht? Ja, ich bin der Christus. Ja, ich bin der Sohn des Menschen. Ja, ich bin der ewige Sohn Gottes. Und mit dieser Aussage unterstreicht Jesus selbst sein Todesurteil. Er sagt die Wahrheit über seine Identität. Und das ist das, worauf sie gewartet haben. Was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Diese letzte Szene spricht jeden Einzelnen von uns an. Sie fordert uns heraus. Sie fordert eine Entscheidung von dir und mir. Wer ist dieser Mann? Für wen halten wir ihn? In gewisser Weise stehen wir alle, stehst du, stehe ich, in diesem Gerichtssaal. Hier in diesem Gerichtssaal, vor Jesus, und wir müssen diese Frage beantworten. Wer ist er? Ja, Gott nimmt uns mit in diesen Gerichtssaal und erlaubt es uns zu entscheiden, was wir mit Jesus machen. Wir sollen uns entscheiden, ob er unsere Anbetung verdient, unsere Hingabe, unser Herz, unsere Liebe, weil er der Christus ist, weil er der Sohn des Menschen ist, weil er der Sohn Gottes ist. Oder aber wir entscheiden uns dazu, ihm ins Gesicht zu schlagen, weil wir ihn für einen Lügner, einen Gotteslästerer oder sogar einen Verrückten halten, wie seine Feinde. Jeder einzelne von uns, wir stehen alle in diesem Saal in Jerusalem und wir müssen diese Entscheidung treffen. Wie wird dein Urteil ausfallen? Wer ist Jesus für dich? Was wirst du mit ihm machen? Wirst du ihn verleugnen, so wie Petrus? Wirst du dich bei den Spöttern einreihen, die Jesus für eine Lachnummer halten, für jemanden, den man auch ignorieren kann? Oder wirst du bei den Pharisäern landen, die in Jesus einen gefährlichen Lügner sahen, der keine Aufmerksamkeit verdient hat? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Was sagt dein Leben darüber aus, wer Jesus für dich ist? Lukas macht uns klar, der Jesus, der hier im Gerichtssaal der Menschen steht und angeklagt wird, ist nicht irgendjemand. Er ist der von Gott eingesetzte König, er ist der Sohn Gottes. Und dieser Jesus wird eines Tages wiederkommen und alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen, werden in seinem Gerichtssaal stehen, wo er sein Urteil sprechen wird. Und wie dieses Urteil ausfallen wird, entscheidet sich an dieser Frage: Glaubst du Jesus bei dem, was er über sich selbst sagt? Wie wird dein Urteil ausfallen? Und ich hoffe, dass wir uns entscheiden, ihm zu glauben. Ich hoffe, dass wir entscheiden, uns vor ihm zu beugen, vor dem Sohn Gottes. Ich hoffe sogar ein bisschen, dass wir das, was die Feinde Jesu in unserem Text negativ meinen, zu unserem Lebensmotto machen. Schaut mal, was sie als allerletztes sagen. Was brauchen wir noch Zeugnis, denn wir haben es aus seinem Mund gehört. Was für ein super Motto für dein und mein Leben, oder? Wen brauche ich da noch? Wenn Jesus mich ruft, wenn der Sohn Gottes mich ruft, was brauche ich noch Zeugen? Ich habe es aus seinem Mund gehört. Ich habe es aus seinem Mund gehört. Ich will ihm folgen, wohin er geht. Und ich hoffe so sehr, dass dieser Text unsere Liebe zu Jesus neu entfacht. Denn was durch all diese Szenen voller Versagen, Lüge, Ungerechtigkeit und Brutalität hindurchstrahlt, ist seine unfassbare Liebe zu dir und mir. Er, der sündlose Sohn Gottes, steht hier zwar vor einem menschlichen Gericht, aber in Wahrheit nahm er ein anderes Urteil auf sich. Eines, das wir hätten tragen müssen. Das göttliche Urteil über unsere Sünde. Er starb stellvertretend für uns, die wir noch seine Feinde waren. Er liebte uns bis in den Tod hinein. Er gab sein Leben für uns, die wir ihn immer wieder verleugnen, ihn verlassen, seine Wahrheit missachten. Er gab sein Leben für uns. Und wisst ihr, das ist die befreiende Botschaft dieses Textes, die uns durch das Versagen von Petrus entgegenspringt. Weil er für mich das Urteil Gottes trug. Ein für alle Mal. Deswegen weiß ich, wenn ich einmal vor dem Thron des gerechten und heiligen Gottes stehen werde, wird in den Augen dieses Gottes für mich nur eine Sache zu sehen sein. Liebe. Pure Liebe. Wegen Jesus. Er ist der König, der unsere Liebe verdient. Amen.